gleich nach diesem Gebet gab es eine herrliche Gelegenheit. Er hatte Seminarpapiere vorbereitet, die wollte er austeilen, hatte aber nicht genügend. Und hat gesagt, okay, nach der Vorlesung gehe ich ins Büro, jemand soll mir kommen und helfen zu kopieren und zusammenzutackern, damit ich die dann austeilen kann. Wer möchte gerne? Ein Freiwilliger. Ich weiß nicht, ob du was mit Uni zu tun hast. Keiner meldet sich. Selbst wenn einige gute Kindererziehung gehabt haben und sagen, also der Mann braucht Hilfe, ich melde mich jetzt, ist die Angst vor der Verachtung der anderen viel zu groß. Schleimer, der will hier sich einschleimen, der will hier irgendwie statt Leistung einfach sich irgendwie da gut in Erinnerung bringen, damit er dann die richtige Zensur kriegt. Also alleine schon aus dieser Angst, niemand meldet sich. Und der Herr sagt, jetzt ist die Gelegenheit und ich melde mich. Und ich bin mit ihm in sein Büro gegangen. Und habe kopiert und habe getackert und habe gesagt, Herr, jetzt ist die Gelegenheit. Und ich bin entschieden, mit Knie schlottern. Es war nicht so eine easy Nummer. Klar, kein Problem. Meine Knie haben geschlottert. Aber ich habe mich festgelegt und habe gesagt, ich gehe aus diesem Büro nicht raus, bevor ich ihn konfrontiert habe. Und dann läuft die Uhr. Und der Heilige Geist sagt, gut so, ich bin mit dir, es wird klappen. Und deine Knie sagen, es wird nicht klappen, du wirst es nicht schaffen. Tu es nicht, du machst dich zum Otto. Der wird nicht verstehen, was du sagen möchtest. Der kommt aus einem ganz anderen Hintergrund. Tausend Gedanken kommen dir, die sagen, abblasen, das ganze Ding kannst du einsacken, das war gut gemeint. Der Herr sieht es auch schon dein Herz, er sieht ja unser Herz an. Also es ist schon genug so. Und ich habe gewusst, das sind alles Lügen. Ich muss jetzt durchziehen. Ich habe mich festgelegt, ich gehe nicht raus. Und alles war fertig getackert und alles war ihm übergeben und es war fertig. Und ich habe mein Ding noch nicht gebracht. Und ich stand in der Tür, habe gewusst, jetzt oder nie. Habe ich mich umgedreht, habe ihn angeschaut. Und dann habe ich ihm das Wort des Herrn gegeben. Und dieser Psychologieprofessor wurde so unsicher und war so erschrocken und war so erschüttert, man es wagte, ihn zu konfrontieren und zu sagen, was er tut, ist nicht recht vor Gott, dem ich diene. Und eines Tages, egal was er glaubt, eines Tages wird er vor ihm stehen und wird Rechenschaft geben müssen für diese Worte des Fluches und der Lästerung. Vor einem heiligen Gott und wird ihm ins Angesicht schauen müssen und er wird sagen, warum hast du das getan? Und die Salbung des Heiligen Geistes war auf mir und ich hatte die Situation und der Mann wurde so klein. Und so lange, wie ich in dem Semester bei ihm hatte, er hat nie wieder gelästert und geflucht. Nie wieder. So sehr hat ihn das beeindruckt. So sehr hat er da sich selber im Griff gehabt. Du siehst, er muss gar nicht. Wenn er nicht will, muss er gar nicht. Ich weiß nicht, wie das hinterher mit ihm weiterging, aber solange das Semester war und ich bei ihm war, war er ganz in Ordnung. Wir sollen stehen für Gott. Es geht um seine Ehre, es geht um seinen Namen. Und wenn Gott uns so sieht, dass wir unser Knieschlottern überwinden, er sagt, gut gemacht. Ich gebe dir mehr. Du darfst näher kommen, du darfst mehr von mir sehen. Kann es sein, dass die Batterie irgendwie langsam... Mehr hier. Und was ist mit denen dann da? So, wir leben für ihn. Wir leben für seine Ehre. Es geht um seinen Namen. Geheiligt werde dein Name. Das war das erste Gebetsanliegen nach wunderbarer Vater, du liebst uns so, wir gehören dir und wir haben das Vorrecht. Deine Umarmung, deinen Trost, deine Geborgenheit, deine Ermutigung zu haben. Und wir werden nur mehr vom Vater bekommen, wenn wir beginnen, ihn zu ehren. Gott sagt, wenn ich der Vater bin, wo ist meine Ehre? Wenn ich wirklich der Vater bin, wo ist meine Ehre? Wir können nicht wirklich wachsen in der Erfahrung der Liebe des Vaters, wenn unsere Reaktion nicht ist, wir wollen ihn ehren. Wir können vielleicht ein seelisches Imitat von Liebe Gottes und Sentimentalität entwickeln. Aber die wahre Liebe Gottes zeichnet sich aus durch Güte und Strenge. Güte und Strenge. Bejahung und Herausforderung. Gott sagt ja zu mir, ich nehme dich an, so wie du bist, egal wie. Aber meine Liebe geht weiter. Meine Liebe wird es dir nicht erlauben, so zu bleiben, wie du bist. Halleluja. Ist das gut? Möchtest du einen solchen Papa haben, der sagt, ich nehme dich an, wie du bist? Oh ja, möchten wir alle. Und möchten wir auch den zweiten Teil, dass er sagt, weil ich dich so lieb habe, werde ich dir nicht erlauben, so zu bleiben, wie du bist. Ich werde dich verändern. Ich werde dich prägen. Ich werde das Bild meines Sohnes in dir hervorbringen. Du wirst wachsen in Demut. Du wirst wachsen in Barmherzigkeit. Du wirst wachsen in Klarheit, in Echtheit, in Kühnheit. Du wirst wachsen. Du wirst ihn verherrlichen, du wirst sein Bild tragen, du wirst zeigen, wie wunderbar mein Sohn ist. Das ist die ganze Liebe Gottes. Er nimmt uns an, er macht uns keine Vorwürfe. Und alle seine Züchtigung ist nicht Bestrafung für was wir getan haben, sondern Training, um es besser zu machen. Der Vater der Liebe züchtigt seine Kinder. Das passt nicht in das humanistische Bild von Liebe, wo demnächst sogar Züchtigung noch kriminalisiert wird. Aber in die Bibel passt es. Der Vater aus Liebe, weil er uns liebt, züchtigt uns. Und wir müssen so auf der Hut sein, dass wir nicht diesen inneren, oh nee, lieber nicht, Reaktionen Raum geben. Dass wir nicht sagen, nein, wahre Liebe würde nie züchtigen, sondern dass wir immer sagen, Gottes Buch zeigt uns, wie Gott ist. Nicht diese Gesellschaft, nicht das Verständnis von anderen Christen über Liebe, sondern dieses Buch zeigt mir, was die Liebe Gottes ist. Und der Vater, den wir lieben, der züchtigt uns. Und er züchtigt uns, wenn wir leiden, wenn wir durch Dinge gehen müssen, die nicht leicht sind, die schwer sind. Wollen wir dazu ja sagen? Der Vater züchtigt alle seine Kinder, die er liebt. Nicht Züchtigung, sagt der Hebräerbrief, wäre der Beweis, dass er dich nicht liebt, dass du nicht wirklich zu seinem Haus gehörst. Bloß weil wir ein verkehrtes Bild haben, weil wir unter Züchtigung verstehen, jemand, der Lust hat, weh zu tun, der Lust hat, mit aller Kraft zu quälen und zu schlagen und grenzenlos und wild irgendwie drauf los zu prügeln. Verwerfen wir das ganze Konzept von Züchtigung. Und das ist genau das, was die Welt tut. Sie kann auch nicht dosierte, aus Liebe verabreichte Züchtigung verstehen. Alles, was sie sieht, ist Wut, ist Zorn, ist Qual, ist Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Und dieser Geist will in die Gemeinde und will das Bild von Gott verdrehen, sodass dann Christen sich empören. Was? Du züchtigst deine Kinder? Passt denn das noch in unsere Zeit? Ist denn das überhaupt erlaubt? Ist denn das richtig? Gott züchtigt seine Kinder. Komisch, ich muss irgendwie sehr Betonung darauf legen. Ist überhaupt nicht in meinem Konzept irgendwie drin. Aber ich spüre irgendwie, lass uns das annehmen. Gott hat ein Recht darauf und es ist ein Beweis seiner Liebe, dass er mich züchtigt. Ja, kannst du dazu Amen sagen? Kannst du das bejahen? Sagst du, diesen Gott will ich mehr kennenlernen? Es ist nicht Willkür, sondern er hat ein Ziel und die Züchtigung ist wohl dosiert. Und wenn sie dir wehtut, es tut ihm noch mehr weh, dir wehtun zu müssen. Aber weil er dein Bestes will, sagt er nicht, ah, dann lassen wir es lieber mit der Züchtigung. Er züchtigt aus Liebe, weil er mich verändern will, weil er das Bild seines Sohnes in mir hervorbringen will. Wie unterrepräsentiert ist diese Wahrheit an vielen Orten. Und unter Liebe wird nur Kuscheln verstanden. Aber ihr alle kennt diese Schriftstelle, nicht wahr? Oder sollen wir sie mal aufschlagen und lesen? Weiß jemand nicht, dass die in der Bibel ist und im Neuen Testament? Nein, das wisst ihr, ne? Im Hebräerbrief. Der Vater züchtigt jedes Kind, jeden Sohn, den er liebt. Wir müssen nicht Züchtigung lieben, sonst würden wir ja nicht darunter leiden. Aber wir müssen den Vater lieben und nicht sagen, wenn du mich wirklich liebst, würdest du mich nicht züchtigen. Wir dürfen das nicht abschneiden. Wir dürfen Gott nicht begrenzen. Wir dürfen Gott nicht in eine Box sperren, wie wir meinen, was Liebe ist. Wie viele Male, wenn Gemeindezucht eigentlich angesetzt war und notwendig war, kommt dann der Protest aus den Reihen der Gemeinde. Aber lass uns nicht vergessen, Gott ist doch Liebe. Viele Gemeinden haben schon das Wort Gemeindezucht völlig aus ihrem Vokabular gestrichen. Gott ist Liebe. Nicht Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Wenn wir wissen wollen, was Liebe ist, müssen wir in dieses Buch schauen und müssen den Heiligen Geist bitten, jede religiöse Verdrehung und jedes verkehrte Verständnis zu entfernen und uns den Gott und das Herz dieses Gottes zu zeigen, der in diesem Buch und durch dieses Buch sich offenbart. Gott ist Liebe. Er ist der Maßstab, was wirklich Liebe ist. Nicht wir. Das muss ganz fest in uns verankert sein, sonst haben wir dem Geist der Welt gegenüber nichts entgegenzusetzen. Und er operiert und er treibt voran die Gesetzlosigkeit im Namen der Liebe. Gesetzlosigkeit wird salonfähig im Namen der Liebe. Aber es ist nicht die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes verurteilt und bestraft das Böse. Wirklich? Die Liebe Gottes verurteilt und bestraft das Böse und erwartet von uns und vor allen Dingen von Leiterschaft, dass wir in seinem Namen und an seiner Stelle mit Sünde, die fortgesetzt wird und von der man nicht lassen will, so umgehen, wie er in seinem Buch das vorgegeben hat. Ich kenne nicht wenige Älteste, die Angst haben zu tun, was die Bibel sagt. Wenn Menschen in Unzucht zusammenleben, man möchte das auch nicht Unzucht nennen, man sagt, die haben eine Beziehung. Da fängt es schon an. Wir wagen nicht, die Dinge zu nennen, wie Gott sie nennt. Wir verwenden nicht Bibelsprache, wir verwenden Weltsprache. Die haben eine Beziehung. Ja, wie würde das Paulus nennen? Sie leben in Unzucht. Amen. Und sie tun etwas, was nicht recht ist vor Gott. Und wenn sie das tun wollen, können wir sie nicht daran hindern, aber dann werden sie das nicht im Hause Gottes tun. Und Hause Gottes ist nicht dieser Saal, sondern es ist die unsichtbare Gemeinde, die in dieser Stadt existiert und zu der jeder gehört, der von Neuem geboren ist. Jemand schrieb uns einen Brief und sagt, was sollen wir tun? Wir haben in der Jugendgruppe eine junge Frau. Sie ist nicht Gemeindemitglied, aber sie kommt in der Gemeinde und alle denken, sie ist genauso wie wir auch. Sie lebt mit einem Ungläubigen, hat eine Beziehung mit ihm Und jetzt ist die Frage, ja, was können wir tun? Wir können sie ja nicht ausschließen, weil sie ja gar nicht Mitglied ist. Da hast du diese enorme Verwirrung. Da wird Vereinsmitgliedschaft auf einmal vermischt mit Gemeindezugehörigkeit. Das sind zwei völlig verschiedene. Und wir können nicht jemandem das Abendmahl geben und ach Bruder, schön dich zu sehen, ach liebe Schwester, wie toll, gut, dass du wieder da bist. Und wir wissen, sie leben in Sünde. Das Wort Gottes sagt, mit Unzüchtigen sollen wir keine Gemeinschaft haben. Wir können nicht formal argumentieren und sagen, ja, ist ja kein Gemeindemitglied, was sollen wir jetzt machen? Wenn wer den Namen des Herrn nennt, trete ab von Ungerechtigkeit. Wenn du sagst, du bist Kind Gottes, dann dürfen diese Dinge in deinem Leben nicht zu finden sein. Ich meine, ausgelebte Sünde. Ich rede nicht von hineinfallen in Gedanken, in Fantasien, in Dinge, wo wir erkennen, hey, das geht so nicht und wir suchen Reinheit und wir leben weiter in dem, was Gott uns gegeben hat. Ich rede von Leben in Sünde, wie zum Beispiel Leben in wilder Ehe. Wir können diese Dinge nicht unkommentiert stehen lassen und sagen, ja, wir haben keine Handhabe. Und der Fortbestand der Gemeinde wird nur gelingen, wenn diese Fragen geklärt werden. Was ist Leiterschaft? Wie richtet Gott fortwährende, mutwillige Sünde? Und haben wir den Mut als Gemeinde, uns hinter die Leiterschaft zu stellen und in Einheit Dinge zu richten, wie Gott richtet? Was ich an vielen Stellen erlebe, dass einige Leiter mutig vorangehen wollen und wollen das tun und dann die humanistische Fraktion aus der Gemeinde fällt ihnen mit Messer in den Rücken. Im Namen der Liebe, im Namen der Gemeinschaft, im Namen des Friedens in der Gemeinde. Wir dürfen eine solche Gesinnung nicht zulassen. Es geht um Gottes Ehre. Es geht nicht darum, ja, die beiden, die tun doch weiter nichts. Das sind doch ganz liebe Leute und sie ist doch eine prächtige Kindermitarbeiterin. Die tun doch weiter nichts. Außer das, was eben alle Ehepaare zu Hause tun. Sie tun doch weiter nichts. Wir müssen klar sein. Und wir müssen den Mut haben, auf Gottes Seite zu stehen, gegen Sünde. Weil es um seine Ehre geht. Es geht um seine Ehre. Und diese ganzen menschlichen, psychologischen Begriffe, die müssen wir alle rausschmeißen. Die müssen alle raus. Wenn es Gott nicht verherrlicht, wenn es Gott kränkt, wenn es Gott beleidigt, wenn es Gott nicht wohlgefällig ist, wenn Gott sich klar dagegen gestellt hat, stellen wir uns klar dagegen. Das ist die einzige Art und Weise, wie die Gegenwart Gottes zunehmen kann in der Gemeinde. Sünde muss gerichtet werden. Das ist die ganz klare Summe all der Dinge, die wir sehen im Neuen Testament. Seid ihr auch der Meinung? Die Wogen der Begeisterung schlagen hoch. Ihr seid um einen Preis erkauft, werdet nicht Sklaven von Menschen, sagt Paulus, auch den Korinthern. Ihr seid um einen Preis erkauft, werdet nicht Sklaven von Menschen. Wir sind Diener von Menschen, sollen das immer mehr werden, aber nicht Sklaven. Wir sind Sklaven Gottes. Wir sind seine Leibeigene, wir gehören ihm, wir sind erkauft. Und wir leben für ihn und von ihm. Und wir dienen Menschen, aber wir sind nicht Sklave von Menschen. Wir tun nicht das, was sie wollen, sondern wir dienen ihnen auf die Art und Weise, wie Gott ihnen durch uns dienen möchte. Das ist ein großer Unterschied. Menschengefälligkeit und Gottesgefälligkeit sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und die Dienerschaft soll nicht in Menschengefälligkeit sein. Übrigens, Brüder, Wir bitten und ermahnen euch in dem Herrn Jesus, da ihr ja von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Das war das große Anliegen des Apostel Paulus. Die Gemeinde soll so wandeln, um Gott zu gefallen. Aber wir haben das irgendwie so raffiniert getrennt, Gottesdienst und das wirkliche Leben. Und uns kommt nicht in den Sinn, dass sich zu öffnen für den Schmutz dieser Welt es in irgendeiner Weise Gott beleidigen kann. Wir trennen Fernsehkonsum von unserem Glauben. Wir sagen, wir glauben das, wir glauben, was die Bibel sagt, wir glauben, dass Gott ein heiliger Gott ist. Schnitt. Und dann wenden wir uns um und tauchen in eine Welt hinein, ohne Gott und gegen Gott. Und finden überhaupt nichts dabei, uns zu suhlen und zu ahlen, wie die Wildsau in dem Schlammloch. In Sex, Blood and Crime und eklige, provozierende, bösartige Redeweise, die dort andauernd praktiziert wird. Wir finden das völlig normal und sagen, hey, das ist nur ein Film, das ist nur Freizeit. Das hat doch mit meinem Glauben nichts zu tun. Ich könnte mein Leben erheblich einfacher gestalten, wenn ich diese Aspekte aus meiner Verkündigung raustun würde. Die Hauptangriffspunkte oder die Hauptdinge, wo ich angegriffen werde, durch fromme Leute, die kämpfen für ihr Recht, weiter in Unreinheit leben zu dürfen, sind genau diese Art von Bemerkungen, die ich jetzt eben gerade gemacht habe. Nirgendwo im Worte Gottes wird uns erlaubt, einen Schnitt zu machen zwischen aufzuschauen zu Gott und ihn zu erfreuen und ihn zu lieben. Schnitt, wir wenden uns ab und tauchen in eine Welt der Bosheit, des Ekels, der Gewalt, der Brutalität, des Missbrauchs, der Unterdrückung, der Lästerung und so weiter. Wir tauchen in das hinein. Und irgendwann kommen wir wieder raus und sagen, ach Gott, du bist heilig, das ist gut so. Diese Wand, die wir aufgerichtet haben, zwischen dem Leben und dem Gottesdienst, die müssen wir einreißen. Sonst werden wir nicht wachsen in der Heiligung. Solange diese Wand besteht, erlaubt diese Wand uns, mit ruhigem Gewissen, ohne Gegenwart Gottes, Dinge zu tun, Dinge zu genießen, von Dingen uns beleben und erfrischen zu lassen, die völlig gegen das Wesen und das Wort Gottes sind. Verstehst du das? Diese Wand. Wir gehen zum Gottesdienst. Nein, unser Leben ist ein Gottesdienst. Wie wir arbeiten, ist ein Gottesdienst. Wie wir hier oben in unserer Fantasie Ordnung halten, ist ein Gottesdienst. Wie wir dem Bedürftigen dienen, ist ein Gottesdienst. Das ist, was die Bibel sagt. Und das ist ein Hauptproblem, das wir haben, dass wir eine Wand errichtet haben zwischen den paar geistlichen Events in der Woche, meinetwegen morgens deine stille Zeit und deinen Rest des Tages, den drei Versammlungen pro Woche und den Rest der Woche. Wir haben eine Wand errichtet und diese beiden Welten passen überhaupt nicht zusammen. Wir müssen diese Wand einreißen. Sonst sind wir nicht authentisch, sonst sind wir nicht wahrhaftig. Sonst haben wir einen Sonntags- und Mittwochsgott. Und er ist nur von Bedeutung während bestimmter Zeiten. Aber im Neuen Testament siehst du einen 24-Stunden-Gott. Rund um die Uhr, ohne Pause, ohne Urlaub. Ich kenne ein Ehepaar, die haben ein Gespräch gehabt mit einem Ältesten in unserer Gemeinde, weil sie ein paar Fragen hatten und weil ihnen Dinge irgendwie etwas fragwürdig vorkamen. Und der Älteste hat ihnen ganz offen gesagt, wisst ihr, einmal im Jahr mache ich Urlaub von Gott. So richtig, mit allem drum und dran. 3 Wochen Urlaub von Gott. Die haben ihn angeschaut. Wie bitte? Kannst du das wiederholen? Ich meine, war das jetzt ein Witz? Oder? Und er hat ihn erklärt, einmal im Jahr, pfst, Schnitt, springt er in einen anderen Film, lebt ein anderes Leben, tut Dinge, die er nie tun würde, die er nie in diesem Buch findet. Und sie haben nachgefragt, ist das wirklich so? Ist das, wie du lebst? Er sagt, ja klar. Sie haben ihm die Hand gegeben, haben alles Gute noch, guten Weg und tschüss. Und sie sind gegangen. Wärst du auch gegangen? Wir können nicht uns leiten lassen von Menschen, die Jesus nicht wirklich nachfolgen, das ist, was die Bibel sagt. Wir können nicht Gemeinschaft haben mit Menschen, die ihr Leben teilen. Wenn die Kraft Gottes, die Gegenwart Gottes in unserem Leben zunehmen soll, müssen wir aufhören, in verschiedenen Welten zu leben. Es gibt nur ein Leben. Und dieser Gott ist zuständig für alle Bereiche. Für dein Sexualleben, für dein Finanzleben, für dein Gefühlsleben, für dein Fantasieleben, für dein Zielebewusstsein. Für alles ist derselbe Gott zuständig. Und in all diese Bereiche möchte er hineinsprechen und möchte dort seine Ordnung aufrichten. Seine Ordnung. Gott hat eine Ordnung für meinen Mund. Gott hat eine Ordnung für mein Bankkonto. Gott hat eine Ordnung für mein Fernsehverhalten. Gott hat eine Ordnung. Und wenn ich diese Ordnung sehe in diesem Buch und dann mich umdrehe und sage, ja, aber so eng kann man das nicht sehen. Wer kann schon so leben? Wer will schon so leben? Dann können wir nicht in wirklicher Kühnheit und Freiheit vor diesen Gott wieder kommen, weil er würde sagen, bin ich wirklich Gott? Ist das wirklich die Wahrheit? Hast du wirklich dich hingegeben, nach diesem Buch zu leben? Und du sagst, ja, 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 ja. Dann sagt er, und was ist mit dem? Und was ist mit dem? Und was ist mit dem? Wann darf ich da hinein? Was bedeutet es, wenn du betest, dein Reich komme? In meiner Bibel ist überall immer im Bereich Gottes Fußnote Königsherrschaft. Früher habe ich gedacht, wenn wir beten, Reich Gottes komme, das heißt, es soll mehr evangelisiert werden. Oder wir sollen irgendwie christliche Botschaften ins Radio bringen oder ins Fernsehen oder Missionare aussenden. Aber es beginnt nicht damit. Es beginnt damit, dass mein eigenes Leben unter die Herrschaft Gottes kommt. Ich werde auch ein Heuchler, wenn ich sage, die Nationen müssen das Wort hören. Ja, und dann was? Sollen sie genauso gespalten leben nach der Bekehrung wie ich? Was ist mein Ziel? Wenn mein Ziel ist, sie sollen unter die Herrschaft Gottes kommen, dann muss ich sagen, okay, dann ich zuerst. Sonst bin ich nicht authentisch. Sonst habe ich kein Recht, ihnen zu predigen. Verstehst du das? Kann mal einer nicken? Danke, das erleichtert mich doch. Stellenweise doch Zustimmung. Danke. Wir müssen doch echt sein. Wir stellen es doch nicht mit Whiskyflasche und Zigarette in den Fingern auf dem Marktplatz und predigen, kommt zu Jesus, Jesus macht frei. Das tun wir doch nicht. Weil ein paar Sünder sind zu clever und würden sagen, hey, hallo, was heißt für dich Freiheit? Kannst du das mal kurz definieren? Na, dass alles, was nicht gesund und richtig ist, dass das mich nicht beherrscht. Wir tun das nicht. Also wollen wir das auch nicht mit den verborgenen Dingen tun. Auch nicht mit den Dingen, die man nicht so ohne weiteres sehen kann. Aber wir können nicht uns auf den Marktplatz stellen und zu dieser Gesellschaft, die versinkt in einer Perversion von Lust, uns hinstellen und sagen, Jesus macht frei und wir selber sind Sklaven dieser unreinen Lust. Wir können das nicht tun. Wir haben keine Vollmacht, wir haben keine Kühnheit, wir haben keine Kraft, wir haben keine Traute. Die Vollmacht, die Freiheit und ich glaube auch die Beglaubigungen vom Himmel für die Gemeinde kommen, wenn wir echt werden. Ein Mann Gottes, den ich sehr schätze, er sagte einmal diesen Satz, to a church without mixture is given the spirit without measure. Zu der Gemeinde, die keine Vermischung hat, wird der Geist ohne Maß gegeben. Wow. So das Übernatürliche hat etwas zu tun mit dem Natürlichen. Genau wie Jesus sagt, wenn ihr im Kleinen nicht treu seid, wenn ihr im Irdischen nicht treu seid, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Wenn ich die Kraft Gottes nicht gebrauche, in meiner Fantasie Ordnung zu schaffen, warum soll Gott mir Kraft geben, Menschen zu heilen? Warum? Gott möchte eine Gemeinde, die in Echtheit lebt. So bevor wir in diese praktischen Dinge morgen einsteigen, Sünde, Herrschaft über Sünde, lass uns dieses eine heute Abend mitnehmen, zuerst einmal die Haltung. Wenn diese Haltung nicht da ist, für seine Ehre, geheiligt werde der Name Gottes. Gott wird verherrlicht durch Reinheit und durch Hingabe an Reinheit. Wenn das nicht da ist und wir nur ein paar Tricks suchen, ein paar technische Hilfen suchen, um wenigstens ein paar große Schnitze aus unserem Leben herauszubringen. Wir sind nicht echt. Und das ist der Schwerpunkt heute Abend. Ein Herz. Alles kommt aus einer neuen Gesinnung. Alles kommt aus einer neuen Motivation heraus. Wenn die Motivation nicht neu ist und wir lernen einfach ein paar Dinge, dann werden wir die herrlichen Dinge des Reiches Gottes missbrauchen, um weiter in Selbstsucht zu leben. Und das kann nicht klappen, weil das nicht jetzt das Ziel ist. Das Ziel ist nicht, sündenlos zu werden. Das Ziel ist, wie Jesus zu werden. Mit der Gesinnung Jesu zu leben. Das ist das Ziel. Und Sünde abzulegen, Sünde zu überwinden, ist nur ein erster Schritt, um handlungsfähig zu sein, in mehr hineinzukommen. So, es geht nicht die ganze Zeit um Sünde, es geht um Christusähnlichkeit, um mehr von seiner Gegenwart, um mehr ein Herz zu haben, was ihn sehen kann, was ihn wahrnehmen kann, was ihn genießen kann, was sich an ihm freuen kann. Ein Herz, das habe ich mal in der Predigt genannt, ein Herz, das sich an Gott freuen kann, in zunehmender Weise, das ist das Ziel. Wenn unser Herz sich an Gott freuen kann, wird unser Herz Anstoß nehmen an Dingen, die nicht ihm entsprechen. Wenn das Herz sich nicht an ihm freuen kann, dann haben wir Regeln und versuchen wir ein paar Regeln aufzustellen und ein paar Regeln zu befolgen. Aber da drin ist immer noch die Gier und das Verlangen nach den alten Dingen. Es beginnt da drin. Versteht ihr das? Sagt er dazu, ja, es beginnt in meinem Herzen. Es beginnt nicht im Verhalten. Es beginnt da drin, dass etwas uns ziehen darf. Und dieses Etwas ist der Heilige Geist. Der Geist, der uns heiligt, der Geist, der uns motiviert, der Geist, der sein Feuer uns mitteilt, dass es in uns brennt. Dass es nicht eine Bürde ist, nicht eine Verdammnis ist, nicht eine Anklage, wenn wir lesen, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein, sondern dass alles in uns sagt, ja, das ist es, das will ich, darum geht es. Gott ist heilig und darum will ich und muss ich und werde ich auch heilig sein. Es muss so sein, es soll so sein. Seine Kraft ist da und weil seine Kraft da ist und weil es um sein Eifer geht, um sein Verlangen, darum habe ich eine Chance, dass ich durchkomme. Es geht nicht um meine kleine Kraft, um meinen kleinen Willen, um meine kleine Motivation. Er will es und ich suche ihn und gebe ihm Raum in jeder Kammer meines Herzens, in jeder Abteilung und sage, komm und richte die Ordnung Gottes auf. Richte du die Ordnung Gottes auf. Halleluja. Ist das dein Verlangen? Ist das deine Sehnsucht? Und wenn es noch nicht dein Verlangen ist, immerhin, weil dein Verstand sagt, das macht Sinn, das ist richtig, kannst du sagen, ich will danach Verlangen haben. Weißt du, unser Problem ist nicht so sehr unsere Gleichgültigkeit. Unser Problem ist die Gleichgültigkeit über die Gleichgültigkeit. Mitten in der Gleichgültigkeit, mitten in der Herzenskälte, kann ich doch sagen, ich will brennen. Ich will nicht gleichgültig sein. Ich will nicht die Dinge einfach so zulassen und mich allem aussetzen und sagen, naja, was kann ich schon dagegen tun? Ich will aufstehen. Ich will stark werden. Ich will Nein sagen zu den Dingen, die Gott missfallen und die Gott beleidigen. Ich will, dass eine Realität, ich will, dass das eine Realität ist in meinem Innern. Dass Gott durch bestimmte Dinge, die ich zulasse und von denen ich mich nähere, beleidigt wird. Ich will, dass das eine motivierende, beunruhigende Wahrheit wird. Weitestgehend bis heute ist das Christsein von einem griechischen Gottesbild geprägt. Ein Gott, der nicht berührbar ist. Ein Gott, der keine Emotionen hat. Ein Gott, der nicht innerlich reagiert auf Bosheit. Der da drüber steht, wie stoisch, wie emotionslos, wie überlegen. Das ist das Erbe des Griechentums. Das ist in die Philosophie gekommen und das ist in die Gemeinde gekommen. Wenn wir wirklich den Gott der Bibel sehen würden und wenn das unser wirkliches Bild ist von Gott, dass Gott gekränkt wird und beleidigt wird durch Götzendienst, dass ihm das weh tut, dass der Heilige Geist betrübt wird, dass wir durch bestimmte Dinge, die wir zulassen in unserem Leben, ihm Ungemach und Schmerzen bereiten. Wenn das eine Wahrheit wird, wenn wir sagen, Gott, hilf du mir, mich an dir nicht mehr zu vergehen. Hilf du mir, dich nicht mehr zu quälen. Hilf du mir, dich nicht mehr zu beleidigen, dich zu kränken, dich zu betrüben. Hilf du mir. Das soll nicht mehr passieren in meinem Leben. So diese Wahrheit, das sehr zusammengeht mit dem, was wir letztes Jahr gehabt haben. Diese Wahrheit müssen wir immer wieder uns vor Augen stellen. Gott ist nicht ferne. Unser Gefühl sagt uns, wo immer er ist, aber nicht bei mir. Was immer interessiert, auf jeden Fall nicht, was ich mir im Fernsehen anschaue, auf jeden Fall nicht, was ich lese, auf jeden Fall nicht, was ich für Worte spreche, auf jeden Fall nicht, wie ich arbeite oder wofür ich mein Geld verpulvere. Das sind alles Dinge, die sind außerhalb meiner Beziehung zu Gott. Wenn wir durch das Wort Gottes diese Lügen zerstören, wird eine Kraft freigesetzt der Überführung und der Motivation. Aber unser falsches Gottesbild hindert den Heiligen Geist, uns zu beunruhigen. Verstehst du das? Unser falsches Gottesbild hindert den Heiligen Geist, uns zu beunruhigen. Das ist ein selbstgemachter Friede, der mit dem Friede Gottes nichts zu tun hat. Und wenn der selbstgemachte Friede von uns durchschaut wird und zerstört wird und abgeschafft wird, dann gibt es Raum für den Frieden Gottes. Aber der Friede Gottes wird nicht auf uns ruhen, wenn wir in mutwilliger, fortgesetzter Sünde leben, ohne eine Entscheidung daraus zu kommen. Dann wird der Friede Gottes nicht auf uns ruhen. Wie viele Leute habe ich getroffen, die in Täuschung leben? Sie leben zum Beispiel in einer Beziehung und sagen, aber weißt du, ich habe Frieden drüber. Ja, aber es ist dein eigener Friede. Dämonischer Friede. Es ist nicht der Friede Gottes. Weil der Friede Gottes ruht nicht auf Dinge, die eine Beleidigung für Gott sind. So ist es ein Kampf um das Bild des wahren Gottes. Es ist ein Kampf, gegen unsere Geschichte, es ist ein Kampf gegen die Kultur, es ist ein Kampf gegen den religiösen Geist, der uns einen Gott vor Augen stellen will, der mit der Bibel einfach nichts zu tun hat. Und das Wort Gottes und der Heilige Geist wird uns helfen, da oben zu entrümpeln und ein Bild in unser Herz hineinzubekommen, das direkt aus diesem Buch kommt und durch den Geist Gottes lebendig gemacht. Und dann werden wir so schockiert sein, welchen Bildern wir gedient haben. Was für ein Hollywood-Bild von einem harmlosen, lieben Onkel wir uns da haben erzählen lassen. Was mit dem heiligen Gott, der sagt, mein Name ist eifersüchtig, überhaupt nichts zu tun hat. Ein wesentlicher, komm gleich zu Ende. Ein wesentlicher Aspekt meines Dienstes ist, und das macht nicht Spaß, aber das ist, was Gott mir gegeben hat, diesen Namen wiederherzustellen. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und in vielen Gemeinden, die Leute, wenn sie das hören, die schauen dich an, als wenn du ihnen sagst, Gott hat grüne Haare. Sie schauen dich an und sagen, ja, wo kommt denn der her? Was ist denn mit dem los? Wer hat denn den verletzt? Wer hat denn den irgendwie komisch behandelt, dass er jetzt irgendwie auf so merkwürdige Abwege kommt? Und Leute, Schublade auf, Altes Testament, zack, Predigt rein, Schublade zu. Gut, dass wir im Neuen Testament leben und dass wir ja aufgeklärte Menschen des 21. Jahrhunderts sind. Und wenn ich diese Gesichter dann sehe, dann sage ich, okay, Testfrage, 1. Korinther, Altes oder Neues Testament? Wieso, was hat das damit zu tun? Na gut, beantworte mal. Ja, Neues. Schon mal gelesen, 1. Korinther 10, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Ein eifersüchtiger Gott. Mitten im Neuen Testament. Ups, wie konnte das passieren? Übersetzungsfehler wahrscheinlich. Bilder haben eine solche Kraft. Falsche Bilder prägen uns in die falsche Richtung. Richtige Bilder prägen uns in die richtige Richtung. Und der Gott, dem wir dienen, ist Jesus mit Feuer in den Augen. Und was ist dieses Feuer? Ich bin heilig und ihr werdet auch heilig sein. Weil ich euch liebe, werde ich nicht zulassen, dass ihr euch verbeugt vor den Götzen und ihnen dient und euer Leben hinwerft vor ihnen. Ich werde kämpfen um euer Herz und ich werde es gewinnen. Ich lasse euch nicht kalt. Ich lasse euch nicht in dem Dreck der Welt. Feuer spricht von Leidenschaft. Ich will euch für mich, weil das ist euer einziges Glück. Und wir kennen so wenig dieses Feuer. Wir kennen so wenig diesen Gott. Aber Gott hat den Heiligen Geist gesandt. Und wenn wir durch das Wort Gottes unser Denken erneuern, darf der Heilige Geist tiefer gehen. Und er offenbart und er zerstört die alten Bilder in unserem Herzen und malt dort das Bild eines feurigen, liebevollen Gottes, der so voll Liebe ist für uns, dass er niemals zulassen wird, dass wir auch nur einen Teil unseres Herzens den Götzen geben. Niemals. Er liebt uns zu sehr. Er weiß zu sehr, wie sie uns zerstören werden. Und er sagt, sie gehören mir. Ich habe sie erkauft. Und Jesus steht auf in der Gemeinde und kämpft gegen die Ungerechtigkeit. Das ist, was du siehst in Offenbarung. Er kämpft gegen die Ungerechtigkeit. Und ich wage zu behaupten, dass wir kurz davor sind, übernatürliche Einbrüche eines kämpfenden Gottes, des Königs, des Richters, des eifersüchtigen Herrn zu sehen in der Gemeinde. Und zwar in der Weise, wie es in Offenbarung steht. Gott ruft Gemeinden zur Buße. Und wenn sie nicht Buße tun, wird er kommen und er wird sie schlagen. Und er wird solche schrecklichen Dinge tun, dass alle anderen Gemeinden erkennen, dass er Gott ist, der die Herzen erforscht. Er tut Dinge des Gerichtes. Und die Gemeinden werden erkennen, er ist immer noch derselbe. Ein Weg, wie Furcht Gottes kommt, wenn es nicht durch Lehre angenommen wird, ist Gottes dramatisches Handeln an Menschen, die wir kennen, an Menschen, zu denen wir hochgeschaut haben, an Menschen, dessen Name berühmt war. Gott wird handeln und Gott wird Gericht üben an Diensten, wo die Herzen korrupt sind und wo im Namen von Apostelschaft, im Namen von Liebe für Jesus Menschen an Menschen gebunden werden. Gott wird Gericht üben. Es wird kommen. Es kann gar nicht anders sein, weil die Fortschritte der Gemeinde kommen nur durch klare Sicht von dem Herzen Gottes. Und Apostel, die Menschen an sich binden und genießen ihre Leiterschaft, statt in Dienerschaft ihr Leben hinzulegen und nicht zu beanspruchen, das ist das Thema, was kommen wird. Wir werden das sehen, wir werden das sehen, ihr werdet das sehen. Gott wird kommen und wird die Gemeinde erschüttern. Und der einfachste Weg, da durchzugehen, ist heute auf sein Wort zu hören und zu sagen, ich nehme das. Und ich schenke dem Beachtung. Und ich mache Raum dafür in meinem Alltag. Und ich erlaube, dass der Hammer des Wortes kommen darf und diese Wand einreißen kann, die wer immer da zugelassen hat. Und diese falschen Gottesbilder zerschlagen darf. Ich werde zulassen, dass der mächtige Hammer des Wortes kommt. Das ist die angenehmste und leichteste Form. Wenn wir die verwerfen, wird es andere Möglichkeiten geben, die wesentlich schwieriger zu handhaben sind, die wesentlich schmerzhafter sind. Aber Gott wird eine Gemeinde haben, die sagt, das Allerwichtigste ist, Gott zu lieben mit ganzer Kraft, mit all unserer Kraft, mit ganzem Herzen. Gott wird eine solche Gemeinde haben. Ich weiß das. In diesem Buch steht es, am Ende werden wir es haben. Es wird eine Braut sein. Die Braut hat sich bereitet. So etwas passiert, bevor Jesus wiederkommt. Und es hat schon begonnen. Es hat schon begonnen. Öffnen wir unser Herz für das Wort. Lassen wir zu, dass das Wort in jede Ecke hineinleuchten kann. Amen. Komm, dann lass uns beten und lass uns Gott das hinlegen. Lass uns Gott Erlaubnis geben. Halleluja. 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 Oh, Halleluja. Danke für deine große Barmherzigkeit. Danke, dass du all das, was dein Volk dir so bietet, mit so viel Geduld und so viel Langmut erträgst. Danke für deine Leidenschaft in deinem Herzen, ein Volk zu haben, das deinen Sohn ehrt und das anerkennt, wofür er gekämpft und gelitten und gestorben ist. Danke für deinen Heiligen Geist. Danke für dein Wort. Und wir wollen, wie Petrus es sagt, das Wort mit Sanftmut annehmen, nicht mit Argumenten es entkräften, ihm die Schärfe nehmen, die Spitze nehmen es, umbiegen und sagen, na ja, letztendlich ist es nur eine Predigt. Hilf uns, deine Pläne zu sehen für eine Gemeinde, die brennt mit diesem Eifer. Geheiligt werde der Name des Herrn. Hilf uns, das zu sehen, die Schönheit von Reinheit, die Schönheit von Hingabe, die Schönheit von Aufopferung, die Schönheit von Leidensbereitschaft, um deines Namens willen, um dir Ehre zu machen. Hilf, dass wir die Hingabe und die Demut, die Selbstverleugnung deines Sohnes wirklich sehen im Geist und sagen, was für ein Vorbild, was für ein Leben. Was könnte es Größeres und Herrlicheres und Schöneres geben als das? Und danke für das Vorrecht, dass du deinen Geist in uns gegeben hast. Und danke, dass der Glaube wächst, dass dein Geist in uns dasselbe hervorbringen wird. Das Leben, das dich ehrt, das dich meint, das dich groß machen will, das dich nicht beleidigen will, das demonstrieren will. Niemand ist so herrlich wie du. Niemand verdient es, so erhoben und geehrt zu werden und beachtet zu werden, bewundert zu werden wie du. Oh, dass unsere Herzen ein Altar der Anbetung werden und ein leidenschaftliches Feuer brennt und wir mit Eifer und Fleiß diese Flamme bewahren. Und alles genau kennen und alles genau identifizieren und alles genau beachten und beobachten und fernhalten aus unserem Leben, was diese Flamme stören oder ersticken könnte. Dass wir diese Flamme hüten, ihr Nahrung geben und sie zunehmen kann. Und wir eine wahrhaft anbetende Gemeinde werden, die nicht Lobpreis macht, die nicht Anbetung macht, sondern die in Anbetung lebt, in Ehrfurcht. Oh, wie sehr brauchen wir dich. Und wir laden dich ein, dass du Wahrheit glühend machst, sie hineinschreibst in unser Herz. Und dass wir mit der Wahrheit dein Feuer, deine Leidenschaft, deine Motivation empfangen. Dass unsere Herzen in Bewegung kommen und anfangen von dir geleitet und gestimmt zu sein und in Übereinstimmung kommen. Herr, wir beten das für uns. Wir beten das für dein Volk in dieser Stadt, in dieser Region, in diesem Land. Dass ein anbetendes Volk in Heiligkeit aufsteht. Die nicht von einem Event zum anderen gescheucht werden und irgendwelche Lügen erzählt bekommen, das sind die Durchbrüche und das sind die Fortschritte. Sondern die verstehen, Fortschritt, Durchbruch kommt nur bei dir, wenn wir dich suchen, dich lieben, dich ehren, in Echtheit vorangehen. Und in unserem eigenen Herzen mit deiner Wahrheit Gericht sprechen über die Dinge in uns, die nicht wahr sind, die nicht echt sind, die nicht von dir sind. Komm, komm zu uns, komm zu mir, komm zu jenem, hilf uns. Dass wir immer entschiedener aus allen Oberflächlichkeiten und aus allen Spielen, aus allen Fassaden aussteigen, hinein in dein Licht. Wie sehr sehnst du dich danach, mehr Zugang zu haben zu unseren Herzen. Wie sehr sehnst du dich danach, dass dein Geist ungehindert wirken darf an unseren Herzen und er dort alles unter deine Herrschaft bringen kann. Unsere Wünsche, unser Verlangen, unsere Ziele. Hilf uns, immer entschiedener zu kooperieren und ausgeliefert zu sein an an deinen wunderbaren Heiligen Geist, der in uns Wohnung nimmt, der in uns der Herrschende, der Bestimmende, der Führende sein möchte. Herr, wir bitten um diese Gnade, Herzen zu haben, die nur eins rufen: geheiligt werde dein Name, geheiligt werde dein Name, geheiligt dein Name. Und die glauben können, weil du heilig bist und du in uns wohnst, werden wir, müssen wir, sollen wir, wollen wir auch heilig werden. Danke, Herr, danke. Wir geben dir das Recht, jeden selbstgemachten Frieden aufzuspüren und zu zerstören. Wir geben dir das Recht, uns zu beunruhigen über die Dinge in unserem Leben, die beunruhigend sind. Dass deine Liebe uns drängt, dort deine Herrschaft aufzurichten. Ich danke dir für jeden, der heute das gehört hat. Ich danke dir für jeden, der innerlich mitbetet, mitsehnt, mitfleht, mitkämpft, aufsteht gegen den Status quo, aufsteht gegen die Gleichgültigkeit, aufsteht gegen die Ziellosigkeit, aufsteht gegen das Dahindämmern, aufsteht gegen Perspektivlosigkeit. Du hast einen Plan für unser Leben. Du hast einen Plan für diese Gemeinde. Du hast einen Plan für dein Volk in dieser Stadt. Du hast einen Plan. Und wenn wir dich suchen, wirst du den offenbaren. Und wir danken dir, dass du dich herabneigst und uns hilfst und ziehst. Danke. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir, so gut es irgendwie geht, innerlich mitgehen. Wenn ich bete nach einer solchen Botschaft, das ist nicht, damit irgendwie noch ein Gebet gesprochen wird, sondern dass du Gelegenheit hast, deinem Herzen zu sagen, ja, 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 das will ich, das will ich, das will ich nicht, das will ich, ja. Wir müssen lernen, mitzugehen, Schritte zu gehen, uns zu entscheiden, das ja und das nicht. Und das soll zunehmen, das soll abnehmen. Das ist der Sinn. Und ich lade euch herzlich ein, dass ihr das auch so nehmt. Und nicht irgendwie als so, es muss jetzt so sein und da muss noch ein Gebet am Ende irgendwie sein. Aber wenn Gott redet, und ich glaube, Gott hat heute Abend angefangen zu reden, dann will er von uns eine Antwort haben. Und die Antwort soll nicht sein, ja, war ganz gut. Wir geben nicht Zensuren für Predigten, sondern wir reagieren mit unserem Herzen auf Wahrheit. Amen. Macht ihr mit? Kommt ihr morgen wieder? Morgen gehen wir dann ganz detailliert und praktisch vor. Das war jetzt so der Einstieg zu dem Ganzen. Okay, danke für eure Geduld. Ist tatsächlich 10:30. Vorhin habe ich es nicht geglaubt, als du gesagt hast, wir machen bis 10:30. Ich war ungläubig.